Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
Die Bay of Fundy ist eine knapp 270 Kilometer lange Meeresbucht in der kanadischen Provinz Nova Scotia im Osten des Landes. Die wird von den Wassern des Atlantiks gespeist. Durch ihre trichterähnliche Form und Länge entsteht hier eine ganz besondere Gezeitenresonanz. Bis zu 16 Metern beträgt der Gezeitenunterschied hier der höchste der Welt und ist als solcher auch im Guinness-Buch der Weltrekorde vermerkt. Zweimal täglich fließt bei Flut mehr Wasser in die Bucht als das Wasser aller Flüsse weltweit zusammen. Bei Ebbe liegt der Meeresboden bis zum Horizont frei. Michaela Fieser hat für uns diesen besonderen Lebensraum erkundet.
Es ist Ebbe. Nur vereinzelte Krähen flattern von den Küstenwäldern der Bay of Fundy über das Watt, das sich unterhalb der roten Sandsteinküste hier endlos ausbreitet. This is not a beach, this is a habitat. Das hier ist kein Strand, sondern Lebensraum. Steht auf Schildern, bevor der Weg vom Parkeingang des Burncoat Head über Treppen zum Meer hinunterführt. Oben streicht der Wind über Tannen, Eschen, Erlen, Farn und Heckenrosen. Unten, unwirklich und fremd, die weite Gezeitenlandschaft. Jede Viertelstunde legt das Meer einen weiteren Meter des Meeresbodens frei. Jeder Meter im Meeresboden offenbart ein Jahrtausend in der Entstehungsgeschichte der Erde.
So, the scenery here, it never gets old, because every day it's constantly changing.
Man wird nie müde, diese Landschaft zu betrachten, denn sie verändert sich ständig mit den Gezeiten und den Tieren und Pflanzen, die man dadurch findet.
Denise Crow ist Wattführerin und zeigt den Besucherinnen des Burncoat Head Parks all das, was für das ungeübte Auge wie eine leere, öde Fläche erscheint. Denise kennt diese Landschaft seit Kindesbeinen an.
Oh yeah, no, we spent days and days like.
Tagelang verbrachten wir hier draußen. Meine Eltern hatten mit der Farm zu tun, also packten meine Freunde und ich, später dann auch meine Brüder, unsere Rucksäcke voll mit Essen, sprangen auf unsere Fahrräder und sind los, erkunden. Es war großartig. Los, lasst uns erkunden.
Go exploring. It was great.
Der deutsche Schriftsteller Kenneth Anders bezeichnet Landschaft als die Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen. Die Landschaft des Gezeitensaums verändert sich nicht nur mit dem Abnehmen und Zunehmen des Mondes und den dadurch ausgelösten horizontal und vertikal ansteigenden oder abfallenden Wassermassen. Sie verändert sich auch ständig in den Reflexionen der vorbeiziehenden Wolken in den Gezeitentümpeln oder mit den sanften Bewegungen der Algen darin. Und sie verändert sich mit den Jahreszeiten. Im Spätsommer tummeln sich am Strand Tausende von Zugvögeln aus dem Norden, wie der Wiesenstrandläufer. 75% der Weltpopulation dieser Schnepfenart verbringen die milden Sommertage in der Bay of Fundy, brüten und fressen sich noch einmal fett an, bevor ihre Scharen weiter nach Süden ziehen. Zeitgleich beginnt sich der leuchtend grüne Schimmer der Sommeralgen auf den Sandsteinfelsen auszubreiten.
This green algae that you see growing here, by August, that'll be all green and a lot of that will be green.
Diese grüne Alge, die ihr hier seht, wird bis zum August die Felsen grün überwuchern. Sie ist extrem rutschig, aber sie ist besonders, weil sie Süßwasser und Salzwasser benötigt, um zu gedeihen. Der Sandstein hier ist porös und absorbiert Regen und Nebel. Aber wenn die Flut kommt, füllt er sich auch mit Salzwasser. Die grüne Alge benötigt beides zum Leben.
Hier am Wattenmeer Nova Scotias erzählt jedes auf dem Meeresboden hinterlassene Muster eine andere Geschichte. Die Bioproduktivität ist höher als im Amazonasdschungel, nur dass hier nichts üppig und groß wuchert. Wer am Gezeitensaum der Bay of Fundy überleben will, muss sich an diesen ständig verändernden Lebensraum anpassen. Das bedeutet entweder, sich im Sand oder Schlick einzugraben oder sich an den Felsen anzuhaften. Denise kann sich für jede Alge, Muschel oder jedes Schalentier begeistern. Immer wieder bückt sie sich, hebt eine Wasserschnecke auf, setzt sie sich auf die offene Handfläche und wartet geduldig, bis diese auf ihre Hand aus ihrem Haus tritt. Oder sie pflückt Algen und lässt die Besucherinnen davon kosten.
Ja, but you want to try some?
I would like to, thank you.
Da gibt es das weinrote irische Moos, das salzig und frisch schmeckt, oder der olivgrüne, langfingerige Knotentang, der zäher zu kauen ist. Dann Dulse-Algen mit etwas zerfletterten Wuchs, die von den Feinschmeckerlokalen Nova Scotias gerne in Gerichten verwendet werden, die sich auf das Konzept des Foraging, des Sammelns von Nahrung, berufen. Oder das beige Moostierchen, das wie eine Alge aussieht, aber eine Kolonie aus Einzeltieren ist, die sich zusammengefügt haben. Denise reibt an einem und ein leicht zitroniger Duft entströmt. Mittlerweile ist Denise mit ihrer Gruppe weit hinaus aus Watt gewandert und die Küste ist nur noch als horizontaler Streifen in der Ferne zu sehen. Die Gruppe läuft vorbei an halb im Sand eingegrabenen liegenden Felsen mit verwobenen Mustern. Es sind versteinerte Bäume, Lepidodendren, die aus einer Zeit stammen, als die Landmassen Gondwanas, dem heutigen Afrika, Südamerika und Australien, mit Laurasien, heute Asien, Europa, Nordamerika und Grönland verschmolzen. Diese und andere Fossilien, die bei Ebbe freigegeben werden, standen vor 300 Millionen Jahren bis zu 30 Meter hoch.
Hier ist eine Schildblattnapfschnecke. Die findet man nur hier ganz weit draußen. Sie sind ein Grund dafür, dass ich mit euch etwas gespurtet bin. Seht ihr sie? Da.
Und dann beeilt sich Denise plötzlich mit ihrer Gruppe ganz schnell wieder an die Küste zu gelangen. Die enormen Gezeitenunterschiede in der Bay of Fundy sind auf ihre Form und Länge zurückzuführen. Durch die Seiche entsteht eine Gezeitenresonanz. Und das Wasser steigt an den Rändern der Bucht höher als sonst wo auf der Welt. Die Flut kann überraschen und jeder an der Bay of Fundy hat eine Geschichte dazu. Wie die von Jason, ein Strandspaziergänger bei Wolfville, etwas weiter westlich von Burncoat Head.
Einmal war ich hier bei Ebbe und dieser Typ beschloss, zum Fischen rauszufahren. Er hatte einen schönen $120.000-Truck, brachte sein Motorboot mit, fuhr in die Bucht und raus zum Fischen. Er war ein paar Stunden draußen, vergaß die Flut, vergaß, wie schnell sie kommt, und als er wieder zurück wollte, hatte die Flut sein Fahrzeug bereits eingekreist. Der Schlamm um seine Räder herum war zu weich. Er versuchte selbst herauszukommen, aber der Wagen blieb stecken. Er versuchte es noch ein paar Mal. Es klappte nicht. Schließlich rief er einen Abschleppwagen. Doch bis der kam, war die Flut schon über die Trucktüren gestiegen. Und mehrere Stunden später konnte er nur noch dasitzen und zusehen, wie die Flut seinen nagelneuen Wagen verschluckte. Und es sah für uns alle, die Videos davon aufnahmen, ziemlich dumm aus.
Der dicke, zähe Schlamm, wegen dem der Mann aus Jasons Anekdote nicht wegfahren konnte, ist ockerrot. Er hat einen sehr hohen Eisenanteil. Wer den Schlamm auf Kleidung oder Haut bekommt, muss lange schrubben, bis alles wieder sauber ist. Er ist auf das ständige Verwirbeln des Sediments durch die Gezeiten zurückzuführen. Studierende der Arcadia University in Wolfville haben damit ihren eigenen Initiationsritus entwickelt, wie Jeremy Novak, der vor einigen Jahren von der Westküste Kanadas nach Wolfville zog, erzählt.
Für Studenten der Arcadia University ist es zu einem festen Ritual geworden, im Hafen von Wolfville im Schlamm zu baden. Selbst habe ich es noch nie versucht. Ich denke, das bedeutet, dass ich noch nicht ganz hier angekommen bin.
Aber auch die Flüsse, die in der Bay of Fundy münden, tragen den Gezeitenhub bis tief in die Landschaft hinein. Mal rauschen sie als pralle Gewässer an den roten Sandsteinschlickufern vorbei, nur um wenige Stunden später zu kleinen Rinnsalen zu veröden, deren Schlammufer sie nun wie tiefe Canyons einfassen. Und nach 6 Stunden und 13 Minuten beginnen sie wieder anzuschwellen. Am Shubenacadie River, am Ende der Bay von Fundy, können Abenteuerlustige sogar mit Booten auf einer Gezeitenwelle reiten. Auf einer Sandbank im Fluss warten sie auf das Eintreffen der Flut. Die Tidal Bore, die Gezeitenwelle, kündigt sich durch ein unheimliches Rauschen an, das sich stetig nähert. Kurz bevor die Salzwasserwelle eintrifft, erklingt der Schrei eines einzelnen Vogels. Danach ist nichts mehr wie vorher.
Wenn die Flut kommt, verbindet sie alles mit allem. Diese Kraft ist so gewaltig und nichts in der Natur kann sich ihr widersetzen. In unseren Großstädten vergessen wir das oft, aber hier spiegelt es sich in allem wider, im Gesang der Vögel, im Klang des Wassers.
Lisa Hurlbird ist indigene Mi'kmaq und besinnt sich auf die alten Werte ihres Volkes. Ihre Sprache wurde erst 2022 wieder zur Landessprache erhoben. Das Land, auf dem sie lebt, heißt heute Nova Scotia und bedeutet Neuschottland, auch wenn die indigenen Mi'kmaq seit 13.000 Jahren hier ansässig sind. Ihr Volk hat seine eigene Geschichte von der Entstehung der Bay of Fundy.
Glooskap war eine Heldengestalt. Einmal besuchte er Biber und bat ihn, ein Bad zu bauen. Und das sollte in der Bay of Fundy sein. Biber baute einen Damm. Aber Wahl kam daher und verbat sein Tun. Biber war verwirrt, denn Glooskap hatte ihm den Auftrag erteilt. Aber Wahl schlug mit seiner Schwanzflosse auf Bibers Damm und die Wellen brachen herein und zerstörten den Rest. Und seit diesem Tag strömen die Gezeiten in die Bay of Fundy.
Die Kultur von Lisas Vorfahren war eine gelebte und weil der Boden Nova Scotias so sauer ist, sind die meisten Mi'kmaq-Artefakte verrottet. Nur noch ein paar Tonscherben und primitive Steinwerkzeuge sind erhalten, die so gut wie nichts über die Kunst des Kanubaus erzählen oder vom Navigieren auf offener See. Auch von den indigenen Siedlungen sind kaum welche erhalten. Durch den ansteigenden Meeresspiegel nach der letzten Eiszeit sind sie alle im Wasser untergegangen. Lediglich Muschelhaufen entlang der Küste zeugen noch vom einzigen Leben der Mi'kmaq mit dem Meer. Dass das Nationalspiel Eishockey ursprünglich auf die Mi'kmaq zurückgeht, daran erinnert nur eine kleine Schautafel im Museum von Halifax. Kanada hat daher in Kejimkujik einen Nationalpark auf ehemaligem Mi'kmaq-Territorium angelegt. Es ist der einzige Nationalpark Kanadas, der auch als historischer Park fungiert, um das Erbe der Mi'kmaq in seiner Ursprünglichkeit zu würdigen. Und Lisa arbeitet hier als Cultural Interpreter, als Kulturübersetzerin.
Die Mi'kmaq lernen hier ihr ursprüngliches Selbst kennen. Die Mi'kmaq-Kultur ist keine statische oder zeitlich begrenzte Angelegenheit. Sie findet auch heute noch statt. Und heute kann ich eine Wiederbelebung einer fast verlorenen Kultur beobachten.
Kejimkujik liegt im Landesinnern und bedeutet übersetzt das Land der Feen. Es ist vor allem ein Land der Seen und Gewässer und von fast unberührter, fast übernatürlich schöner Natur. Die Eschen sind von farbigen Flechten überzogen. Süßwasserschildkröten sonnen sich entlang der Wasserläufe auf Steinen. Das Gras wächst meterhoch zwischen den Wasseradern. Pollen glitzern golden in der Sonne, das Grün der Farne und Moose leuchtet. Mehrere Wassereinzugsgebiete kommen in Kejimkujik zusammen und die Mi'kmaq durchquerten die Landschaft Kejimkujis auf den natürlichen Wasserstraßen mit ihren Birkenrindenkanus. Damit ließen sich Waren und Gegenstände zwischen der Bay of Fundy und der Südküste des heutigen Nova Scotias leicht transportieren. Manchmal reisten die Mi'kmaq auf dem Wasser sogar über die Bay of Fundy hinaus, zur gegenüberliegenden heutigen Provinz New Brunswick.
Mein Urgroßvater war in der Lage, mit einem Meereskanu die Bucht von Fundy zu überqueren. Und das dokumentiert zu haben, ist ziemlich fabelhaft. Aber auch diese abenteuerliche Seite an ihm, mit einem Meereskanu zu reisen, das ist bewundernswert. Solche Fahrten dienten dem Transport von Waren, Ressourcen und der Pflege von Verbindungen mit anderen Mi'kmaq-Stämmen. Außerdem ist es wirklich beeindruckend, dass die Birken im Winter diese zusätzliche Winterrindenschicht haben. Alles musste zu einer bestimmten Zeit geerntet werden.
Lisa führt gemeinsam mit ihren beiden Kollegen Jonathan und Jonathan tief in den Park hinein, zu einer heiligen Stätte der Mi'kmaq. Seit Menschengedenken wurden hier Petroglyphen auf Schiefersteinplatten am Ufer des Kejisees eingraviert. Darauf sind Legenden und Geschichten von Begegnungen mit Walen, Karten, die der Navigation dienten, Darstellungen von Karibus, Elchen oder auch Frauen in ihren traditionellen Gewändern zu sehen. Die Felsen dürfen nur barfuß betreten werden. Der Schieferstein ist von der Sonne gewärmt und fühlt sich fast weich an. Jonathan genießt es sichtlich, den Stein zu berühren.
Eine Besucherin, die an einer unserer Führungen teilnahm, sagte, sie hätte das Gefühl, auf dem Rücken eines Wals zu laufen. Wenn man darüber genauer nachdenkt, fühlt es sich tatsächlich ein bisschen so an.
Gezeiten gibt es auch hier. Sie geschehen nicht so oft wie an der Küste, nur einmal im Jahr. Aber dennoch bezeichnen die Mi'kmaq sie als solche.
Wir verwenden den Ausdruck Keji-Gezeiten. Im Moment ist das Wasser sehr niedrig und das passiert jeden Sommer, wenn es trocken ist. Und im Herbst, wenn es regnet, steigt das Wasser wieder an.
Canada's Ocean Playground steht auf den Autokennzeichen der kanadischen Provinz Nova Scotia. Kanadas Spielplatz am Ozean oder der Spielplatz des Ozeans in Kanada, je nachdem, wie man es auslegen will. Noch ist Nova Scotia eine Halbinsel. Sie könnte aber bald durch den ansteigenden Meeresspiegel ganz vom Festland Kanadas getrennt werden. Das wäre dann so, wie wenn der Wal der Mi'kmaq-Legenden ein weiteres Mal kräftig mit der Schwanzflosse auf die Landmasse peitscht. Man geht davon aus, dass das in 20 Jahren der Fall sein wird. Dann wird Nova Scotia von allen Seiten vom Atlantik umspült werden.
Michaela Fieser war in Ostkanada unterwegs auf der noch Halbinsel Nova Scotia.